Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6.
Wir stecken mitten im Januar und damit ist die Awards-Season losgegangen. Bald werden die Oscars verliehen. Jetzt vor kurzem wurden mit den Golden Globes schon einige Filme ausgezeichnet. Unter anderem The Holdovers und Poor Things, die zwei Filme, über die wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Gretchen schaut. Heute mit mir am Mikrofon, Henry Scheveling.
Und mit mir, Vincent Koch. Hey!
Wir starten direkt mal rein und zwar mit dem Film, der zwar nicht den Preis für den besten Film in der Kategorie Komödie oder Musical gewonnen hat, uns beiden aber sehr gut gefallen hat und das ist The Holdovers.
Paul ist Lehrer an einem Internat für Jungen und nicht gerade beliebt. Immer wieder lässt er seine Schüler durchfallen und belehrt sie dann noch über ihre Privilegien.
Sir, das verstehe ich nicht.
Das ist allzu offensichtlich.
Ich kann in dem Kurs nicht durchfallen.
Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel, Mr. Kunz. Ich bin mir sicher, Sie können.
Als die Winterferien kommen, müssen einige Schüler im Internat bleiben, wie der 15-jährige Angus, dessen Mutter ohne ihn in den Urlaub fährt. Natürlich werden sie ausgerechnet von Paul beaufsichtigt, mit dem Angus sofort aneinander gerät.
Sie haben sich gerade Nachsitzen eingehandelt, Sir.
Mit Ihnen hier zu sein ist schon ein einziges verdammtes Nachsitzen.
Elender Mistkerl, das heißt erst recht Nachsitzen.
Hinter Pauls verschrobener Fassade zeigt sich dann aber doch ein mitfühlender Mensch. Als plötzlich nur noch er, Angus und die Köchin Mary zurückbleiben, bemühen sich die drei, gemeinsam ihre Einsamkeit zu ertragen.
Ja, wir haben es gerade schon gehört. Das Setting ist ein Jungeninternat. In den 70ern spielt dieser Film. Es ist eine winterliche Atmosphäre und wir haben hier im Prinzip eine Erzählung von einer Found Family, also nicht blutsverwandte Menschen, die irgendwie unter widrigen Umständen zueinander finden. Also wir haben den Lehrer, wir haben die Köchin, wir haben den Schüler. Und das ist so eine Erzählung, die oft von vielen Klischees ja geprägt ist. Wie hast du das bei The Holdovers gesehen, Vincent?
Ja, tatsächlich habe ich auch was anderes erwartet, als wir den Film geschaut haben. Ich dachte erst, dieser Film wird total diese ganzen gängigen Klischees besprechen, aber er macht das dann gar nicht, weil ich finde, dass er diese Figuren sehr ambivalent zeichnet. Also wir lernen hier irgendwie Charaktere kennen, die mit all ihren Ängsten gezeigt werden, die mit all ihren Schwächen gezeigt werden, obwohl sie in erster Linie eben so wirken. Also zum Beispiel dieser Lehrer, Paul, der wirkt eben wie so ein ganz, ganz strenger Lehrer, der irgendwie alle immer trasht, wie es ja auch in dem Film vorkommt und irgendwie den schlimmsten Geschichtsunterricht des Jahrhunderts hält. Und dann ist er aber tatsächlich auch ein sehr verletzlicher Mann, der eben zu Weihnachten realisiert, dass es für einen Jungen, der als einziger an diesem Internat bleiben muss, nicht so sein kann, dass er kein Geschenk bekommt und fährt dann eben los und holt einen kleinen Weihnachtsbaum und organisiert ein Weihnachtsessen. Und das fand ich irgendwie einen sehr schönen Umgang mit diesen Charakteren, die vielleicht doch erst wie Klischees erscheinen.
Ja, auf jeden Fall, genau. Das finde ich ist gerade die Stärke dieses Films, dass er so daherkommt. Er kommt mit einer vertrauten Erzählung und dann, wie du schon gesagt hast, die Figuren kriegen so viel Tiefe und da steckt so viel Herz drin. Und eigentlich bezeichnen die sich die ganze Zeit gegenseitig irgendwie als Arschlöcher, streiten sich sehr viel. Mary, die Köchin, irgendwie als dritte Figur, dritte Hauptfigur, würde ich sagen, nach Angus und Paul zum Beispiel, ist auch irgendwie oft so ein bisschen miesmutig, sitzt ganz viel da und ist am Rauchen, während sie halt so Sachen kommentiert. Ja, das sind einfach so Charaktere, die sind so ein bisschen schrullig, die sind ein bisschen verschroben, alle auch sehr, sehr verletzlich mit dem, was sie so an Einsamkeit ja auch mitbringen. Im Verlauf des Films wachsen die einem ja einfach wirklich doll ans Herz und das fand ich so großartig an diesem Film.
Ich finde auch das, was diesen Film echt auszeichnet, ist, dass er nicht alle so betroffen sind. Zum Beispiel diese Charakterin von Mary, dieser Köchin, die du angesprochen hast. Ich finde, die Figur erzählt auch total viel über die amerikanische Gesellschaft, dass es eben eine Person of Color ist, die verdammt ist, irgendwie die Schulköchin zu sein, diesen Job aber mit so viel Herzblut ausfüllt und ihn auch wirklich gern macht, der aber dann eben auch noch ihr Sohn, weil er bei der Army ist, genommen wird. Und wie sie sich irgendwie durch den Alltag schlägt, macht sie mit so viel Witz und mit so viel Sarkasmus. Man hört ihr einfach total gerne zu und sie ist auch einfach, sie teilt eben auch echt aus und ist so eine sehr, sehr freche Person und das macht sie eben so sympathisch und eine Person, die man wirklich gerne verfolgt, obwohl sie eigentlich auch echt nicht so ein leichtes Leben hat, sich davon aber irgendwie nicht einschüchtern lässt und von den anderen Charakteren eben auch so schön supportet wird.
Ja, finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich hätte jetzt irgendwie eher den Eindruck, dass Mary vor allem die beiden Männer auch supportet, also dass da schon so ein bisschen auch so ein der Trope von der starken, aber auch irgendwie emotional geprägten Frau da ist, die den Männern so ein bisschen hilft, wärmer miteinander zu werden, netter miteinander umzugehen. Sie ermahnt ja Paul auch immer wieder mit Angus anders umzugehen, sensibler zu sein, was Paul dann ja auch gelingt so. Er macht sich auch die Arbeit. Da hätte ich tatsächlich eher gesagt, dass Mary diejenige ist, die da supportet, also wirklich Supporting Actress ist ja dann auch der englische Ausdruck für Nebenfigur, weibliche Nebenfigur in dem Fall. Und es ist da sehr, sehr treffend und das hat sie sehr, sehr schön auch gespielt. Und ich glaube, sie hat ja auch den Preis für beste Nebendarstellerin gewonnen.
Ja, genau. Und ich finde, das ist auch absolut verdient, also weil ihre Performance ist wirklich total toll. Sie kann auch einfach nur eine Zigarette rauchen und irgendwie einen Whisky trinken und vorm Fernseher sitzen und es ist das größte Vergnügen, ihr dabei zuzusehen. Und wenn dann auch dieser schrullige Lehrer sich dazusetzt, weil er irgendwie niemanden anderen hat in der Weihnachtsnacht und die sich dann irgendwie unterhalten und zwei Personen zusammenfinden, die sich sonst halt so mal auf dem Gang grüßen, weil sie ist nun mal die Schulköchin, fand ich das irgendwie einfach sehr wholesome.
Ja, ich glaube, das ist genau das, was den Film ausmacht. Also er ist einfach sehr wholesome und ästhetisch auch sehr, sehr warm, finde ich. Also der ist so ein bisschen körnig gedreht. Auch wenn am Anfang die Logos kommen, sind es die, glaube ich, aus den 80ern oder 90ern. Und es klingt erstmal ganz doll an, als wäre es so ein Film von früher, den man auch mit der Familie schon öfter geguckt hat. Zur Weihnachtszeit vielleicht auch, weil das ist ja ein weihnachtliches Setting und eigentlich ist es ja wirklich ärgerlich, dass dieser Film nicht vor Weihnachten erschienen ist, sondern jetzt erst kommt. Aber der hat sich beim ersten Gucken schon angefühlt wie so ein Weihnachtsklassiker für mich, oder wie hast du das empfunden?
Es ging mir absolut ähnlich. Also in diesem Film schneit es auch einfach die ganze Zeit und es sieht irgendwie einfach nicht kitschig aus. Man denkt sich so, man kann sich das so super vorstellen, wie es da aussieht. Das ist alles so sehr liebevoll eingerichtet und irgendwie selbst die kleinsten Details irgendwie, selbst die Deodorants, die irgendwie der alte schrullige Lehrer benutzt, sind irgendwie ganz liebevoll auf das Badtüchchen gestellt und so. Und es ist einfach so, das ist einfach so sehr schön, das alles anzuschauen. Und ich glaube auch, dass ich diesen Film auf jeden Fall auch meiner Familie vorschlagen werde, dass wir den nächstes Jahr zusammen zu Weihnachten gucken, weil es eben nicht so ein klassischer Weihnachtsfilm ist, obwohl er eigentlich auch viele klassische Dinge so benutzt, aber das irgendwie einfach sehr gut kann. Und der Soundtrack lädt eben auch sehr dazu ein, in diese Weihnachtsstimmung zu kommen. Genau.
Ja, also ihr habt jetzt bei uns schon rausgehört, von uns ist The Holdovers einfach eine sehr große Empfehlung. Stapft durch die Kälte ins Kino und genießt einen wirklich warmen Abend mit diesen Figuren und dieser Geschichte. Können wir euch nur wärmstens empfehlen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Und ein Film, der bei den Golden Globes dann halt eben den Preis für beste Komödie, bestes Musical gewonnen hat, bei dem wir uns aber gar nicht so einig sind, ob der das auch verdient hat, ist Poor Things.
Yorgos Lanthimos neuer Film beginnt in England. Eine schwangere Frau stürzt sich in die Themse. Ihre Leiche landet auf den Operationstisch von Godwin, genannt God Baxter. Der exzentrische Wissenschaftler macht sie zu einem Experiment und transplantiert ihr das Gehirn ihres ungeborenen Kindes. Sie wächst im Haus ihres Retters auf und bewegt sich durch die Welt wie ein Kleinkind. Wortkarg, etwas naiv, aber sehr neugierig.
Ihr Gehirn und Ihr Körper sind noch nicht ganz im Einklang. Aber sie entwickeln sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit.
Kurz bevor Baxter sie zwangsverheiraten kann, verfällt sie dem Anwalt Duncan Wedderburn. Der nimmt sie mit auf eine Weltreise, auf ein Luxusschiff nach Lissabon und Paris.
Ich bin Bella Baxter und es gibt eine ganze Welt zu entdecken, zu erleben. Es ist das Ziel aller, sich zu entwickeln, zu wachsen.
Eine Frau auf ihrem Weg in die Freiheit. Wie entzückend.
Der Film wurde bereits mit dem Hauptpreis der Filmfestspiele in Venedig ausgezeichnet.
Ja, wenn man diese Inhaltszusammenfassung hört, dann könnte man erstmal sagen, what the heck? Was geht denn hier ab? Und so ging es mir ehrlich gesagt auch, als ich ins Kino gegangen bin. Ich war erstmal komplett überfordert von diesem Film, von den ersten Minuten. Aber mich hat diese Welt auch sofort eingesogen. Wie ging es denn dir da, Henry?
Ich war im Vorhinein schon total gespannt auf diesem Film, weil eben es so, also der sieht sehr fantastisch aus in dem Sinne, dass es sehr fantasievoll ist. Ich bin auch direkt reingesogen worden, gerade der Film eröffnet in Schwarz-Weiß und filmt auch gerne mal irgendwie durch so eine runde Linse durch. Also die Arbeit mit der Kamera war da sehr spannend und auch die Ausstattung. Also wir sind erstmal in einem Haus, so einem großen Wohnhaus, fast schon ein bisschen Anwesen von Gottfried heißt er, glaube ich, oder Gott genannt, wo Bella Baxter sich halt bewegt. Das ist ihre Welt und das ist sehr, sehr ästhetisch eingerichtet. Das sieht man auch in Schwarz-Weiß. So die Kameraführung ist dabei auch großartig, muss man sagen.
Und dieses Haus ist an sich natürlich auch einfach schon sehr fantastisch. Also dort laufen irgendwie Tiere rum, die, wo man erst denkt, okay, das ist eine Gans, aber dann sieht man, die hat irgendwie einen Schwanz und es ist ein totales Zwitterwesen. Also dieses Haus ist auch komplett mystisch und man landet sofort in so einer Fantasiewelt. Und dann haben wir noch Bella Baxter, die ja an sich auch irgendwie keine normale Figur ist, sondern sie ist, wie wir gehört haben, ein Fantasiewesen, weil sie irgendwie operiert wurde und es eine Frau ist, die ein Gehirn hat von einem Kind.
Ja, genau. Das ist halt ja die Geschichte, auf der wir sie begleiten. Und das ist ja super spannend, irgendwie zu sehen, wie sie da unter der Schutzherrschaft, wenn man das so sagen kann, von Gott, wie er genannt wird, aufwächst. Und die beiden haben dann irgendwie so ein Vater-Tochter-Verhältnis irgendwie schon auf eine Weise. Und sie ist ja einerseits so, hat dieses ganz krass Kindliche, so diesen Entdeckergeist, aber den Körper eines erwachsenen Menschen. Und teilweise ist sie auch einfach ein bisschen bösartig. Also, ne, du hast schon von den Tieren erzählt, die da rumlaufen oder auch sie selber als Experiment so. Also, Gott hat so sein Labor, in dem er an Menschen herumexperimentiert. Und dann liegen da halt auch eben Leichen, wo Bella dann mit einem Skalpell ankommt und den irgendwie ins Auge hackt, weil sie gerade Bock hat.
Das ist weil sie total, einfach gerade drauf Bock hat.
Genau, total absurd irgendwie und mit so ein bisschen bösartige kindliche Instinkte gezeigt und dann kommt aber eine zunehmende Entwicklung, als sie dann auch Kontakt mit der Welt hat. Also sie kriegt dann ja auch irgendwann eine Art Lehrer, der ihr Sachen so ein bisschen beibringt. Dann tauchen noch andere Figuren auf, durch die sie sich halt weiterentwickelt und erwachsener wird und man erlebt ja so ein bisschen so einen, halt eben diesen Pubertäts- und Adoleszenzprozess dann eben mit, während der Körper gleich bleibt.
Genau, es ist eben so, dass sie dann irgendwann aus diesem Haus von Gott ausbricht, weil sie war ja dort auch eingesperrt. Sie geht dann eben raus in die Welt und entdeckt dann verschiedenste Dinge. Sie entdeckt überhaupt erstmal die Sprache. Sie hat ja vorher total einsilbig gesprochen und immer auch mal, wenn ihr was nicht gepasst hat, einfach irgendwo hingespuckt oder, wie du schon meintest, den Leuten mal ins Gesicht geschlagen. Und sie lernt dann zum Beispiel aber auch die Selbstbefriedigung kennen und legt so ein bisschen ihre kindische Art dabei nie ab, wächst aber intellektuell und verfällt dann eben diesen Anwalt und geht mit ihm nach Lissabon.
Genau, so ein Anwalt gespielt von Mark Ruffalo. Und das ist ja im Prinzip der Punkt, wo ja der Film auch wechselt, in Farbe wechselt. Ich musste voll an Platons Höhlengleichnis denken, wo ja irgendwie sie mit dem Raustreten in die echte Welt so das verlässt, also das Bekannte verlässt, wo ihr die Welt eigentlich nur erklärt wurde, wo sie die Welt aber nicht erlebt hat, was ja irgendwie, glaube ich, in Hollywood auch relativ beliebt ist, so das Beschützte, Behütete, die Höhle in Schwarz-Weiß zu zeigen und dann in Farbe. Aber es funktioniert bei diesem Film auch sehr gut und dann kommen auch irgendwie sehr, sehr knallige Farben, was auch dem Film total gut tut.
Weil eben die Welt, in die sie dann kommt, auch nicht die reale Welt ist, sondern es ist eine total futuristische Welt, aber gleichzeitig mit auch Anleihen zum Beispiel aus der viktorianischen Zeit. Also man kann das nicht so richtig verorten, wo sie sich dann bewegt und das macht das Ganze natürlich noch irrer und man hat einen totalen Spaß, wie ich finde, Emma Stone, die eben Bella Baxter spielt, dabei zuzuschauen, wie sie sich durch diese Welten so durchschlägt. Vielleicht kommen wir kurz auf ihre Performance als Schauspielerin zu sprechen, denn wenn man sich diese Figur vorstellt, die ja ein Fantasiewesen ist, die gibt es ja nicht wirklich. Ich finde, das ist eine Rolle, die man eigentlich nicht spielen kann und ich finde, sie macht das total super. Ich finde, das ist eine super Performance. Sie nimmt diese Person total ernst. Sie hat sich eine total spezielle Körperlichkeit antrainiert, schreit einem manchmal total frech, wie du schon meintest, ins Gesicht, ist total schamlos in ihrem Verhalten. Und ich finde, das ist wirklich eine Meisterleistung, wie sie das irgendwie balanciert, diese sehr schlaue Persönlichkeit gefangen in dem Körper von einem Kind.
Oder also die in dem Körper von einem Erwachsenen, aber das Kind, was darin heranreift. Aber ja, genau, ihre Performance fand ich auch absolut herausragend. Sie spielt es fantastisch, also auch mit so einem Witz, weil sie es halt oft so ernst, also wenn sie ganz ernst sagt, an so einem Essenstisch in einem feinen Restaurant, bitte entschuldigt mich, ich muss dieses schreiende Baby boxen.
Dann macht sie das einfach. Sie geht dahin und boxt dieses Baby.
Also ich meine, ich glaube, sie wird noch gestoppt so, aber ich habe mich wirklich weggeschmissen. Es war so unterhaltsam. Dieser Film ist wahnsinnig witzig, weil eben der Regisseur auch es versteht, sehr gewitzte Dialoge zu schreiben und da auch darüber auch total zu transportieren, ihre Emanzipationsgeschichte. Also wenn sie dann am Anfang drückt sie sich halt sehr kindlich aus in unvollständigen, grammatisch falschen Sätzen und irgendwann ne, Mark Ruffalo, der dann mit ihr quasi auch in die freie, also in die offene Welt ausbricht, mit dem sie unterwegs ist, dem sie dann quasi intellektuell entwächst und ihm erklärt, warum sein Verhalten und seine Besitzansprüche ihr gegenüber zum Beispiel auch missplatziert sind. Und sie erklärt das sehr elaboriert, sagt, das ist ein sehr frustrierendes Gespräch, was wir gerade führen. Und er schreit ihr einfach eine üble Beleidigung an den Kopf. War ein großartiges Mittel, über Dialoge halt zu zeigen, wie krass sie gewachsen ist.
Und es gibt auch einfach zum Beispiel eine großartige Tanzszene, die komplett ausufert in eine Szene, wo sich dann plötzlich alle schlagen und es eigentlich eine Riesenorgie gibt. Dazu hat dieser Regisseur auch irgendwie unfassbare Soundtracks noch auf diese Bilder gelegt. Es gibt irgendwie Tubas zu hören, Fagotte, die man irgendwie sonst nicht so oft hört. Das sind nicht die klassischen Streicher, sondern es sind so ganz irre Melodien. Es ist so sehr experimentell alles. Man sieht dann eben auch, dass Bella Baxter eine Figur ist, die Ansagen macht, wie du gerade schon meintest. Also sie entdeckt alles, ist total offen, ist neugierig und geht einfach sehr furchtlos und angstbefreit durch diese Welt. Und ich finde, das macht auch diesen Film aus, dass er diese Figur zeichnet als eine, die keine Rollenbilder, die man ja heutzutage in der Gesellschaft irgendwie schon so qua Geburt mitgeschenkt bekommt, dass sie diese Rollenbilder einfach gar nicht kennt, sondern dass sie sich einfach ihre eigene Welt macht und dann eben auch anderen Leuten ins Gesicht schlagen kann, genau, weil sie es nicht anders gelernt hat.
Ja, auf jeden Fall. Und also meine Meinung zu diesem Film ist, es ist der bessere Barbie, weil es für mich eine ähnliche Prämisse ist, so dieses Ausbrechen aus einer Fantasiewelt und dann wird eine weibliche Emanzipationsgeschichte so über die reale Welt erzählt. Und trotzdem krankt auch Poor Things an dem Barbie-Problem, dass mit dem Ausbrechen aus der behüteten Welt hinein in die reale Welt, dass dann in der realen Welt zu viel erzählt werden will, was weibliche Emanzipation anbelangt. So, es wird ganz, ganz viel aufgegriffen. Es geht zum Beispiel auch um Sexarbeit, wo ich die Art und Weise, wie Poor Things damit umgeht. Es war für mich da zum Beispiel auch wieder so ein weißer Feminismus, so ein Choice-Feminismus, also dass es eigentlich hauptsächlich um die Wahl geht, was ich als Frau machen kann und weniger um Strukturen, die halt eben vielleicht auch geschaffen sind, die überhaupt erst diese Wahl, die ich treffen kann, einschränken. Hinten raus verliert sich Poor Things für mich so in den verschiedenen Punkten, die er da noch alle aufgreifen will. Und da war ich tatsächlich dann doch ein bisschen enttäuscht.
Okay, das ging mir tatsächlich gar nicht so. Ich finde, das ist ein Konzept, was von vorne bis hinten total aufgeht, weil ich finde, dass sich Bella Baxter eben diese Strukturen selbst erst schafft und da selten auf was zurückgreift, was irgendwie schon existiert. Und ich finde auch diese Geschichte, die dann irgendwie in diesem Bordell, in dieser Sexarbeit erzählt wird, ist auch eine der Emanzipation, weil sie zum Beispiel auch den Männern dann vorwirft, dass sie zu schwach sind, um mit ihr zu schlafen. Also sie schläft dann irgendwie diesem einen Mann und der hat dann irgendwann keine Kraft mehr und sie sagt dann irgendwie, ja, aber ich habe eigentlich noch Kraft, du kannst doch jetzt einfach mal weitermachen, das will ich gerne, verlangt dann auch so ein paar Dinge. Und es gibt dann auch noch die Rolle der Bordellbesitzerin, die tatsächlich sie auch ermutigt in ihrer Emanzipation und sagt, du bist eine starke Frau, du kannst das schaffen, du kannst hier machen, was du willst. Und sie dann in der Stelle auch so ein bisschen eigentlich noch zu ihr sagt, du kannst auch noch über dich selbst hinauswachsen, wenn du das gern möchtest.
Ja, auf jeden Fall. Also es sind starke Momente, die da immer wieder erzeugt werden. Und für mich war es trotzdem zu sehr ein Abhaken von verschiedenen Situationen. Auch, also.
Du hättest also zum Beispiel diesen Dreh Sexarbeit nicht gebraucht an der Stelle?
Nee, oder halt anders ausgehandelt, dass dann auch dann an der Stelle tiefer reingegangen wird in die Diskussion, okay, was sind überhaupt die Umstände, warum viele dieser Frauen eben Sexarbeit leisten müssen, um halt eben zu überleben. Also der Diskurs, den der Film da aufmacht, war für mich halt einfach nur aufgemacht, ähnlich wie es halt bei Barbie für mich auch der Fall war. So mit vielen Situationen wird vieles aufgemacht, wo es halt um verschiedenste weibliche Erfahrungen geht. Aber darüber, dass halt die ganzen Situationen aufgemacht werden, hat für mich Poor Things hinten raus halt eben so seinen roten Faden verloren, was er so ganz konkret verfolgt, weil halt eben einfach nur das Erzählen verschiedener Situationen, die aber nicht so doll zusammenhängen, was dann ist das für mich halt kein gutes filmisches Erzählen mehr. Und das fand ich halt eben so schade, weil der Film halt eben so stark eröffnet hat und auch hinten raus immer noch witzig ist, aber ja, sorry.
Ich wollte nur ganz kurz dazu noch sagen, dass ich finde, dass man das so ein bisschen entkräften kann, wenn man bedenkt, dass Bella Baxter ein Fantasiewesen ist. Sie gibt es nicht wirklich und das, was die da macht oder was uns auch Yorgos Lanthimos in dem Film zeigt, ist eine Vision. So könnte es sein, wenn diese Frau einfach losgeht und tun und machen kann, was sie möchte, wenn sie offen ist, wenn sie neugierig ist und so ein bisschen auch einfach die Lust am Erkenntnisgewinn und die Lust am Learning by Doing beibehält. Und ich finde, dass das deswegen für mich gut funktioniert hat, wenn man das quasi als Vision begreift.
Okay, ich verstehe deinen Punkt voll Und es ging mir über weite Teile des Films halt eben auch so. So für zwei Drittel des Films, ich war begeistert. Ich dachte, das ist ja einer der besten Filme des Jahres. Aber ich kann halt nicht mitgehen, dass der Film das rund schafft in seiner gesamten Erzählung. Also ich glaube, da finden wir halt vielleicht einfach auch keinen, nicht so ganz den Common Ground, aber ich finde es auch total spannend irgendwie, dass du halt eben da so zufrieden warst und gerade das mehr so als Vision zu begreifen, finde ich auch einen spannenden Gedanken. Also vielleicht muss ich mir den Film auch einfach nochmal angucken.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über den Film gesprochen. Du würdest ihn schon am Ende aber empfehlen, Henry, oder?
Ja, durchaus. Also nicht nur, weil ich Yorgos Lanthimos Fan bin, also der Regisseur, der macht großartige Filme. Für mich ist es einer seiner Schwächeren, aber er macht halt einfach prinzipiell auch sehr, sehr starke Filme. Von daher ist das eine Kritik mit Einschränkung. Also ich kann ihn schon empfehlen. Ich glaube nicht so enthusiastisch wahrscheinlich wie du.
Ja, also ich würde tatsächlich sagen, es ist einer der besten Filme, die er gemacht hat. Ich habe auch nicht alle Filme von ihm gesehen, aber ich finde, dass das, was man da visuell geboten bekommt, dass sich das Ganze irgendwie anfühlt wie so ein irrer, surrealer Trip, dass das schon was sehr Besonderes ist. Also, dass man so wirklich reingesogen wird und man denkt, es kann nicht noch krasser kommen, es können nicht noch mehr Kontraste dazukommen. Also, du sprachst erst auch schon an, dass es so diese Fisheye-Ästhetik gibt manchmal. Die hat er, es wird doch oft mit Weitwinkeln gespielt und das sieht alles einfach total verrückt aus und es gibt so einen Kipppunkt einfach, wo alles noch irrer wird. Man hat das Gefühl, alle spielen plötzlich in 1,5-facher Geschwindigkeit und dann sieht das alles auch einfach noch sehr gut aus. Also wir haben auch gar nicht über das Kostümbild gesprochen. Emma Stone hat auch einfach die verrücktesten Kleider an, was auch alles irgendwie Maßanfertigungen sind. Und das, finde ich, macht den Film einfach zu einem echten Erlebnis, würde ich sagen. Es ist wie so ein Trip, auditiv und eben auch visuell.
Also du bist der Meinung, dieser Film hat absolut verdient den Preis, den Golden Globe, für den besten Film gewonnen?
Ja, ich finde, das hat er absolut. Und ich finde auch, er ist ein sehr heißer Anwärter für den Oscar und ich drücke ihm auch sehr die Daumen, dass er einen bekommt.
Ja, ein heißer Anwärter ist er auf jeden Fall. Ich glaube, wir dürfen gespannt sein, was wir von Poor Things noch alles hören. Und ich glaube auch bei The Holdovers, dem Film, den wir vorhin besprochen haben, einfach zwei sehr empfehlenswerte Filme, würde ich sagen. Und das war's dann auch schon wieder mit unserer Folge Gretchen schaut. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Mir bleibt jetzt an der Stelle nur noch mich zu bedanken. Und zwar als erstes natürlich bei dir, Vincent, für das Gespräch.
Danke dir, Henry, für das Gespräch.
Dann noch bei Alexander Böhle für die Produktion der Folge und bei Kathi Bolz für die Einspieler. Schön, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.